ohne Probleme kann ich an so einem Platz hocken, einfach hocken und zuhören. Einfach hocken und zuhören und irgendwann mache ich noch die Augen zu und dann fängt dieses Ratschen an.
Wer da freundlich plätschernd zu ratschen anfängt, das ist ein Fluss, die Isar, um genau zu sein. Am Oberlauf klingt es so, noch vor Lenggries, wo die Landschaft dann weiter und flacher wird. Die Isar hat einiges zu erzählen und die Menschen außenrum noch viel mehr. Heute ist alles im Fluss bei den Radioreisen und zwar rund um die Welt. Wir fahren auf dem Amazonas und dem Rio Tapajós in Brasilien. Wir wandern entlang des Ciliwung in Jakarta in Indonesien und wir lassen uns praktisch vor der Haustür von der Isar ihre Geschichten erzählen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Ohne Wasser kein Leben, ohne Süßwasser geht auch für uns Menschen rein gar nichts. Städte sind fast immer an Flüssen entstanden, später ganze Industriereviere, als die Flüsse nicht mehr nur Wasserquelle waren, sondern Transportweg. Inzwischen ist das Bewusstsein gewachsen, dass Flüsse mehr sind als billige Abwasserkanäle und Schiffsautobahnen. An vielen Orten wird versucht, die Wasserqualität zu verbessern, zu renaturieren, Fischtreppen und dergleichen zu errichten. Was aber noch nicht so stark im Fokus steht, das sind die Zuläufe der Flüsse, die Bäche. Eine ARD-Aktion kümmert sich in diesen Monaten um die Bäche. Es geht ums Mitmachen und Mithelfen und zwar wirklich vor der eigenen Haustür. Dazu später mehr. Hier kommt jetzt erstmal Musik, die uns in das Land mit dem größten Fluss der Welt schickt, nach Brasilien. Der Countertenor João Fênix singt mit Kopfstimme. Hier ist sein Lied Para um Amor no Rio, für eine Liebe im Fluss.
De plástico, quem bem me quer me faz favor. Aterrissei no baixo, Leblon arpoador. Santos do
Wir sind heute an Flüssen unterwegs und in der nächsten Geschichte auch auf dem Fluss. An der Mündung des Rio Tapajós in den Amazonas liegt die Stadt Santarém. Der Rio Tapajós ist mit seinem Quellfluss 2300 Kilometer lang, bis er in den Amazonas mündet und eine Weile mitschwimmt, ohne sich zu vermischen. Das Wasser des Rio Tapajós ist blaugrün, der Amazonas ist braun. Flussaufwärts gibt es am Rio Tapajós amtliche weiße Sandstrände, Flussdelfine und Regenwald. Dieser Regenwald wird seit Jahrzehnten zerstört durch Abholzung und Brandrodung. Unter dem letzten brasilianischen Präsidenten, dem rechtsextremen Jair Bolsonaro, ist die Abholzung nach oben geschnellt. Seit Januar 2024 ist nun wieder sein Vorgänger Lula da Silva an der Macht. Er hat versprochen, die Zerstörung des Regenwalds innerhalb von 6 Jahren zu beenden. Tom Noga wollte herausfinden, ob sich schon etwas tut im größten Fluss und im größten Regenwaldgebiet der Welt.
Der Amazonasdampfer nähert sich dem Hafen von Santarém. In meiner Hängematte auf dem Oberdeck kann ich schon von Weitem das Hotel Tropical erkennen. Der Betonklotz mit seinen 2 geschwungenen Flügeln thront auf einem Hügel direkt an der Mündung des Rio Tapajós in den Amazonas. Das Tropical atmet den Charme der 70er Jahre, grinst Sidney Cantu. Tatsächlich ist es so charmant wie ein sozialistischer Plattenbau. Sidney Cantu ist Ende 40, in Santa Rey geboren und aufgewachsen, blaues Hemd, blaue Hose, Hornbrille, silberne Kette mit Kreuz um den Hals. Sidney ist der Pastor der Kathedrale von Santa Rey und Historiker. Er publiziert und forscht zur Geschichte Amazoniens.
Das Hotel Tropical ist im Jahr 1973 von der früheren Fluggesellschaft Varig gebaut worden, im Rahmen eines Projekts der damaligen Militärregierung zur Erschließung Amazoniens. Hotels gleichen Namens gibt es in Manaus und in anderen Städten am Amazonas. Für Varig und die Militärjunta hatte Santa Rey damals ein großes touristisches Potenzial.
Wir unterhalten uns auf der Terrasse des Tropical, unter einer gigantischen Kuppel aus gebürstetem Stahl, die an einen Flugzeugrumpf erinnert. Alles an diesem Betonriegel ist ein paar Nummern zu groß. Die Poolanlage, der Fußballplatz daneben, die Empfangshalle, die Tagungsräume und die 104 Zimmer. Dass in Amazonien gerne groß geträumt wird, weiß ich. Dass diese Träume gewöhnlich scheitern, auch. Ich habe in Iquitos über Fitzcarraldo recherchiert, dessen Leben Werner Herzog mit Klaus Kinski verfilmt hat. Über Fordlandia, wo der Autobauer Henry Ford vor 100 Jahren versucht hat, den Anbau von Kautschuk zu industrialisieren. Ich habe nach Spuren einer legendären Eisenbahn gesucht, die Amazonien erschließen sollte, und war auf der Transamazonica unterwegs, einer Bundesstraße, die tatsächlich vom Atlantik bis zur peruanischen Grenze führt, die aber bis auf wenige Abschnitte nicht asphaltiert ist.
Nach der Pleite der Fluggesellschaft im Jahr 2007 ist das Hotel verkauft worden. Es hat mehrmals den Besitzer gewechselt. Heute ist vieles veraltet. Aber es bleibt eine Referenz, eine Erinnerung an die Megalomanie der 1970er Jahre und die großen Pläne des Militärregimes.
Seit Januar ist in Brasilien ein neuer, alter Präsident im Amt, Luiz Inácio Lula da Silva. In seinen ersten beiden Amtszeiten hat er die Abholzung des Regenwaldes im Amazonasbecken um 80% zurückgefahren. Unter Jair Bolsonaro, Lulas rechtsradikalem Nachfolger und Vorgänger, ist sie wieder fast auf den alten Stand angestiegen. Nun hat Lula versprochen, sie bis 2030 auf Null zu drücken. Deshalb bin ich in Amazonien unterwegs. Ich möchte wissen, ob schon Fortschritte zu sehen sind. Ein Besuch bei Rosilda Maia, 86 Jahre alt, wacher Verstand.
Nós estamos aqui com 56 anos, morando aqui nesse mesmo local.
Die alte Dame lebt seit 56 Jahren in Jacomin, einem Dorf im Umland von Santa Rey. Damals war Amazonien eine Terra Incognita, kaum besiedelt, kaum erschlossen. Die Regierung ließ die erste Überlandstraße nach Santa Rey bauen, die BR-163, als Sandpiste, die bis heute nicht komplett asphaltiert ist. Und sie lockte Siedler an. Jede Familie erhielt 25 Hektar Land mit der Auflage, die Hälfte der Fläche binnen Jahresfrist zu roden und zu bewirtschaften. Donna Rosilda und ihre Familie gehörten zu den ersten Siedlern. Wir gehen durch den Regenwald hinter ihrem Haus. Donna Rosilda hat ihn nie angetastet. Palmen, Kautschukpflanzen und Farne recken sich gen Himmel. Kakao, Mahagoni, Kapok und Lapacho-Bäume wachsen hier. Eine beeindruckende Artenvielfalt auf einer Fläche von ein paar Hektar.
Aqui do lado é sojeiro, aqui na frente é campo de gado. Por bênção que é campo de criação ainda. E eu rezo todo dia para que não seja vendido aqui na frente para sojeiro.
Um ihr Haus herum seien überall Sojafarmen. Nur der Nachbar gegenüber habe noch eine kleine Viehzucht. Sie bete jeden Tag, dass er nicht an die Sojabarone verkauft. Wie bei ihr hat es hier früher überall ausgesehen. Auf einem Teil der Grundstücke Ackerflächen und Weiden, auf dem Rest Urwald. Aber dann sind die Großbauern aus dem Süden Brasiliens gekommen. Vor allem in den letzten Jahren sei es schlimm gewesen, sagt Donna Rosilda. Deshalb setze sie große Hoffnungen in Lula.
O nosso presidente, quando era candidato, ele dizia: se eu me eleger, o pobre vai voltar a comer picanha.
Es habe sich schon viel verbessert. Unter Bolsonaro seien jeden Tag LKW-Gespanne vor ihrem Haus vorbeigedonnert, voll beladen mit Holz. Heute kaum noch.
Im Kern geht es um Kolonialisierung. Jedes Kind lernt in der Schule, wie Brasilien von den Portugiesen und anderen Europäern kolonialisiert wurde. Was man aber nicht sehen will, ist die Kolonialisierung Amazoniens durch die Brasilianer selbst.
Wir gehen durch Santarém. Ein 40-Tonner brettert über die BR-163 zum Frachthafen, beladen mit Soja oder Mais. Der Asphalt ist rissig, in Schlaglöchern staut sich Regenwasser. Im Frachthafen wird ein Containerschiff beladen. Santarém ist der nördlichste Überseehafen Brasiliens. Ideal für das Geschäft mit Europa, den USA und China, Brasiliens größten Handelspartnern.
Die Brasilianer blicken wie Ausbeuter auf Amazonien. Sie sehen die Mineralien, das Gold, das am Oberlauf des Rio Tapajós illegal geschürft wird. Sie sehen Rohstoffe wie Holz, Eisen, Bauxit und die Unmengen an Süßwasser, das die Agrarbarone ausbeuten. Infrastrukturmaßnahmen wie die BR-163 müssen der Gesellschaft nützen. Tatsächlich dienen sie primär den Interessen der Agrarindustrie. Von deren Umsätzen bleibt kaum etwas in Santarém hängen. Die Stadt und die Region haben den ökologischen und den gesellschaftlichen Schaden.
Der Fährhafen am Encontro das Águas, wo Rio Tapajós und Amazonas zusammenfließen. Genau genommen sind es mehrere Piers, an denen Schiffe ankern. Fahrpläne hängen nirgends aus. Abfahrtzeiten sind nur an den jeweiligen Booten angeschlagen. Reisen als Abenteuer. Ich möchte in den Floresta Nacional do Tapajós fahren, den Flona. Der Nationalpark umfasst knapp 5.300 Quadratkilometer. Das ist ein Drittel der Fläche Oberbayerns. Er schützt den einzigen primären Regenwald, der in der Region Santarém noch existiert. Verwaltet wird er vom Instituto Chico Mendes, eine Stiftung, die sich dem Schutz der Artenvielfalt widmet. Chico Mendes war ein Seringueiro, ein Kautschukzapfer, der sich für die Rechte der Landarbeiter einsetzte. Sein Engagement hat er mit dem Leben bezahlt. Er wurde vor seinem Haus von einem Großgrundbesitzer erschossen. Von Santarém ist der Flona in anderthalb Stunden mit dem Auto zu erreichen. Interessanter aber ist es mit dem Motorboot auf dem Rio Tapajós. Vor der Mündung in den Amazonas ist der Rio Tapajós 12 Kilometer breit. Eher ein See als ein Fluss. Das Wasser hier ist klar, anders als das des Amazonas. Ich sehe zwei Botus, rosafarbene Flussdelfine. An der Bucht des kleinen Ortes Alta do Jau ragen Palmdächer aus dem Wasser. In der Trockenzeit dienen sie als Sonnenschutz. Dann liegen die Sandbänke in der Bucht frei. Vor der Pandemie war Alta do Jau ein beliebtes Ziel für Rucksackreisende aus aller Welt. Heute kommen fast nur noch brasilianische Touristen. An einem Steg mitten im Nichts erwartet mich Manuel Castro. Er arbeitet im Büro einer Holzwerkstatt. Komm mit, sagt er, es ist nicht weit. Der Pfad schlängelt sich durch dichten Regenwald. Zu beiden Seiten 20, 30 Meter hohe Bäume. Durch ihre Kronen dringt kaum Sonnenlicht. Kapuzineraffen springen von Ast zu Ast, dann eine Lichtung. An den Rändern liegen übereinander gestapelt die Stämme gefällter Bäume. In der Mitte ein Schuppen, darin Kreis- und Bandsägen, diverse Fräsen, Hobel und Bohrmaschinen. Das ist die Werkstatt, erklärt Manuel. Hier werden Möbel gefertigt, Tische, Bänke, Türen, in Handarbeit. An einer Werkbank montieren vier Frauen und zwei Männer Stühle. Auf einer anderen stehen Schüsselchen, Cuisinhas, wie Manuel sagt, in verschiedenen Größen. Außerdem Messer, Gabeln, Löffel, Kellen, alles aus Holz. Verkauft wird übers Internet, vor allem in die USA. Die Holzwerkstatt ist ein Projekt des Instituto Chico Mendes. Statt großflächig zu roden, werden nach strengen Vorgaben nur bestimmte Bäume gefällt, maximal 10 pro Hektar und Jahr. Die Holzwerkstatt beschäftigt 100 Menschen. Valdirene Cardoso arbeitet hier in der Montage. Klein, schwarzhaarig, breites Lächeln. Sie schmirgelt Stuhlbeine glatt, dann tunkt sie einen Pinsel in eine zähe Flüssigkeit.
Isso aqui é cola e o pó da serragem, o pó da madeira. Ele serve para tapar esses.
Mit dem Kleber befestigt sie die Beine unter der Sitzfläche des Stuhls. Wie alle Arbeiter und Arbeiterinnen lebt Valdirene in Flona, in einer von 20 Siedlungen im Nationalpark.
Domingo a gente vai para casa. Há 5 anos. Eu gosto muito de trabalhar aqui.
Unter der Woche übernachtet sie hier in einer Baracke. Es ist ihr Rhythmus seit 5 Jahren, seit es die Holzwerkstatt gibt. Und Valdirene gefällt die Arbeit hier. In ihrem Dorf singen die Vögel. Es gibt hier ein Dutzend kleiner Häuser, eine unbefestigte Straße, eine Kirche, einen Fußballplatz und die Pousada Nirvana do Tapajós, eine Pension mit Restaurant.
O nome da pousada aqui, Nirvana do Tapajós, significa a vida com a natureza e o homem ligado ao universo.
Nirvana do Tapajós soll ausdrücken, dass der Mensch und die Natur mit dem Universum verbunden sind. Pedrinho da Gama Pantoja betreibt die Pension zusammen mit seiner Frau. Er sitzt auf einem Schaukelstuhl am Flussufer. 70 Jahre alt, schütteres Haar, kantiges Gesicht, kräftige Statur. Hinter ihm ankern drei Boote. Sie haben Besucher gebracht. Zwei Paare, die in der Posada übernachten, und Tagesausflügler, die im Flona wandern gehen wollen.
Ich zapfe Kautschuk und baue Reisbohnen und Maniok an. Das habe ich schon immer so gemacht.
1992 hat er am Rio-Gipfel teilgenommen, der ersten Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung. Später hat er als Umweltaktivist Vorträge in aller Welt gehalten und dabei festgestellt, wie wenig andere Umweltschützer über Amazonien wissen. Also hat er ihnen erzählt, dass im gesamten Amazonasbecken 30 Millionen Menschen leben, wie er in fünfter Generation oder noch länger. Dass diese Menschen von etwas leben müssen und wie schwer das Überleben hier noch vor 30 Jahren war.
Aí antigamente não tinha estrada, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada.
Damals habe es im Flona keine Straßen gegeben, keinen Strom und kein fließendes Wasser, nur den Fluss. Um seine Produkte zu verkaufen, musste Pedrinho mit dem Kanu nach Santarém. Das habe 8 Tage gedauert.
Oft sind die Waren unterwegs verdorben. Später sind Handelsschiffe den Rio Tapajós hochgefahren. Den Händlern haben wir Kautschuk, Reis und Bohnen verkauft. Und Kleidung und Schuhe von ihnen gekauft. Das war kein gutes Geschäft. Wir waren immer bei dem Händler verschuldet.
Trotz aller Probleme sei das Leben heute besser als früher, sagt Pedrinho. Das liegt auch an der BR-163. Die Familie kann ihre Produkte heute besser verkaufen. Ihre Pousada bringt Geld ein. Außerdem führt Pedrinho Wanderer durch den Regenwald. Damit hat die Familie ein geregeltes Einkommen. Große Hoffnungen setzt er in Präsident Lula.
Muitas vezes eu vi a floresta queimando já. Muitas madeireiras acabando com a floresta.
Noch vor einem Jahr habe ich oft große Feuer gesehen. Holzfäller haben Schneisen in den Dschungel gebrannt, Großgrundbesitzer den Regenwald mit Brandrodungen in Ackerflächen und Weideland verwandelt. Heute nicht mehr. Unter Lula ist vieles besser geworden. Unser Leben hier ist sicherer und würdevoller.
Não queime mais as florestas, né? Para que nós possamos viver uma vida mais digna, né?
Ein Hoffnungsschimmer für den Regenwald. Und die Auswirkungen würden nicht nur die Menschen betreffen, die direkt am Rio Tapajós leben. Dass wir unsere Wälder, die einst fast ganz Europa bedeckt haben, dass wir die schon vor Jahrhunderten beseitigt haben, das hat ja auch Auswirkungen auf den ganzen Planeten. Nur vergessen wir das immer gern, wenn wir uns empören über die Waldzerstörung in den Tropen. Hier kommt jetzt eine Legende der brasilianischen Musik, Gilberto Gil, zusammen mit seinen Söhnen und mit dem Song Refloresta. Der fordert ganz direkt und ohne Umwege, den Wald wieder aufzuforsten. Im Video dazu wachsen Gilberto Gil und seinen Musikern übrigens fantasievolle Wälder auf den Köpfen. Das ist sehr schön anzuschauen.
Manter em pé, o que resta não basta, que alguém virá derrubar. Respeitar a floresta.
manter em pé. O que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, murmúrios, lamentos ancestrais.
Eine Stadt ohne Fluss, das gibt es nur selten in den heißesten Regionen dieser Welt. Und auch da war dann irgendwo eine Oase im Spiel. In den Tropen in Asien ist Wassermangel kein Thema. Überschwemmungen sind in der Regenzeit an der Tagesordnung und für sowas waren die Paläste der Mächtigen und Reichen ursprünglich nicht gemacht. Deswegen haben direkt am Fluss eher die Armen gelebt, die wenig zu verlieren haben. Das verändert sich gerade. Wassernähe wird schick in Asien. Auch Jakarta, die 30 Millionen Menschenmetropole in Indonesien, liegt am Fluss, an mehreren sogar. Der Ciliwung ist der wichtigste. Schon früh haben die Holländer den Fluss in zwei Kanäle aufgespalten, aber ein bisschen weiter weg von der Küste meandert er durch die riesige Stadt, umgeben von einem Häusermeer statt von Regenwald. Und trotzdem hat sich an seinen Ufern eine ganz eigene Welt erhalten. Achim Nuhr ist den Ciliwung entlang gewandert, mitten in der riesigen Stadt und trotzdem wie im Dorf.
Ist das wirklich ein übrig gebliebenes Fleckchen Regenwald? Mitten in Jakarta, einer 30-Millionen-Metropole? Am Flussufer thront ein mächtiger Flügelfruchtbaum. Dahinter sind Hütten, dann Wolkenkratzer zu erkennen. Genau deshalb möchte ich heute am Ciliwung entlang wandern, dem größten Fluss der Megacity, weil an seinen Ufern Dörfer und Weltstadt, Regenwald und Asphaltdschungel so dicht beieinander liegen und die Gentrifizierung an den begehrten wassernahen Standorten noch nicht so fortgeschritten ist wie in Bangkok oder Kuala Lumpur. Neben dem prächtigen, von Lianen und Buschwerk umschlungenen Baum sitzen Kinder und Erwachsene vor einer Bambushütte und winken uns zu. Mein Dolmetscher Michael und ich winken zurück. Eine der Frauen spricht uns an.
Sie kommen doch sicher auch hierher, um die Umwelt zu studieren, den Fluss und das Hochwasser. Zuletzt kam hier ein Forscher aus Korea vorbei und stellte viele Fragen, ob wir gern in unserer Hütte wohnen, ob wir nicht in eine moderne Wohnung umziehen wollen und so weiter. Als ob das so einfach wäre für arme Leute wie uns.
In der Hütte sitzt eine Großfamilie auf Holzbänken. Vier Frauen und ein Mann mittleren Alters, dazu zwei kleine Kinder. Draußen ist es heiß, drinnen angenehmer. Es weht eine leichte Brise, weil die Seitenwände aus Bambus nur bis zur Hüfte reichen. Durch die Ritzen im Strohdach dringen nur wenige Sonnenstrahlen. Die Hütte ist rund 20 mal 5 Meter groß und steht direkt am Flussufer. Die Frau, die uns angesprochen hat, heißt Hasana. Wie viele Indonesier trägt sie nur einen Namen. Sie zeigt uns Fotos von der letzten Flutwelle, die nach einem Tropengewitter den Ciliwung entlanggeschossen kam. Bettgestelle und Schränke eines Nachbarn hingen damals 2 Meter hoch an den Ästen des Flügelfruchtbaums. Ihren eigenen Hausrat hatte Hasanas Familie noch rechtzeitig vor der Welle auf eine höher gelegene Straße retten können. Auf einem der Fotos steht sie neben 3 geretteten Wokpfannen mit knallroten Griffen, die ich jetzt in ihrer Hütte erkenne.
Zuvor habe ich flussabwärts in Chavang gewohnt, aber dort musste ich ausziehen. Und weil ich keinen Ehemann habe, blieb mir nichts anderes übrig, als hier bei meinen Verwandten zu wohnen. In Chavang kam damals eine private Baufirma und machte Druck, dass ich meine eigene Hütte räumen soll. Ich habe mit denen so lange gestritten, bis sie mir eine Entschädigung gezahlt haben, rund 300 Euro pro Quadratmeter. Dort bauen sie nun neue Apartmentblöcke.
Jetzt wohnt Hasana in der kleinen Siedlung Timur. Rund 20 weitere Hütten sind zu sehen, manche mit massiven Wänden und richtigen Türen, an denen Schlösser hängen. Timur ist ein typischer Kampong. So heißen in Indonesien die alten Viertel, in denen die Einwohner bis heute auf traditionelle Weise leben, auch mitten in Großstädten. Im Großraum Jakarta lebt mindestens ein Drittel der Bewohner in Kampongs. Genauer weiß das niemand, weil viele Bewohner nirgendwo gemeldet sind. Durch Hassanas Kampong fließt der Chiliwung in seinem natürlichen Flussbett. Die Ufer bestehen aus Erde und Steinen, Büschen und Bäumen sowie Trampelpfaden. Die Menschen hier behandeln uns wie vertraute Nachbarn, obwohl wir leicht als Fremde zu erkennen sind. Ein junger Mann, der Englisch spricht und als Mitglied der Oberschicht kaum die traditionellen Viertel besucht, sowie ein Europäer mit Mikrofon, der neugierige Fragen stellt. In die meisten Viertel der Riesenstadt verirren sich fast nie Touristen. Und wenn, dann Backpacker, die das Ursprüngliche schätzen, auf der Suche nach alternativem Urlaub. Hier gelten Fremde als ernsthaft interessiert und nette Abwechslung. Anders als an den Hotspots Asiens, wo viele Einheimische auf Touristen gern verzichten würden, solange sie nicht selbst an ihnen verdienen, sondern nur inflationäre Preise zahlen müssen. Das moderne Jakarta ist am Horizont zu sehen. Dort ragen zwei moderne Apartmenttürme in den Himmel.
Die Menschen in den neuen Hochhäusern kümmern uns nicht. Das sind reiche Leute. Wegen ihnen werden immer mehr Kampongs geräumt. Die Regierung verspricht uns subventionierte Sozialwohnungen. Aber solange es geht, bleiben wir lieber hier, in unserer eigenen Hütte. Denn hier müssen wir keine Miete zahlen. Selbst die Sozialwohnungen kosten 25 Euro Miete pro Monat oder sogar noch mehr. Wasser und Strom kommen da noch oben drauf. Sowas können wir uns doch gar nicht leisten.
Wir verlassen den Kampong Timur und gehen am Fluss entlang in Richtung eines Apartment Towers. Am Ufer kann man gut auf Trampelpfaden wandern. Viele Einheimische sind zu Fuß oder mit Fahrrädern unterwegs. Nur wenige flitzen mit Mopeds über den schmalen, sandigen Weg. Nach einem 5-minütigen Spaziergang erreichen wir die Pencoran Riverside Apartments. Ein Wachmann winkt uns freundlich durch das Tor am Eingang. Noch ein paar Schritte und wir stehen an einem Innenhof mit Basketballplatz, der so auch in Brooklyn zu sehen sein könnte. Hier treibt aber niemand Sport, denn die pralle Sonne sorgt für mindestens 40 Grad und die Wohntürme schirmen jede Brise ab. Eine Frau mittleren Alters steht vor einem Gebäude im Schatten. Sie trägt Sandalen, einen Sari und darüber eine Strickjacke. Sie kommt wohl aus einem der klimatisierten Apartments. Was macht sie hier, fragen wir sie.
Ich bin auf den Molukken aufgewachsen und als Kind mit meinen Eltern nach Jakarta gezogen. Von meinen direkten Nachbarn hier in der Anlage kenne ich zwar kaum jemanden, aber ich kenne ein paar Menschen aus dem Kampong Timur, weil die hier als Wachleute und Putzfrauen arbeiten. Mir gefällt es, nah am Fluss zu leben, aber ich wohne ja auch im 17. Stock, da kommt das Hochwasser nicht hin. Den armen Leuten im Kampong wünsche ich, dass sie bald umziehen können. Vielleicht wohnen ja bald einige von ihnen hier, in meiner Apartmentanlage.
Nun macht Maggie allerdings ein Gesicht, als würde sie daran selbst nicht glauben. Sie ist genauso höflich wie Hassana, aber eher distanziert als herzlich. Allerdings, wer würde schon in Deutschland zwei hergelaufene Männer in sein Apartment bitten?
Ich finde das Leben in Jakarta ganz okay. Ich habe mich daran gewöhnt. Die meisten Leute sind recht nett und freundlich. Mehr erwarte ich ja gar nicht. Ich lebe immer noch bei meinen Eltern. Alles gut.
Dann muss Maggie zum Friseur. Michael und ich möchten eigentlich auf geradem Weg zurück zum Fluss laufen. Aber wir finden kein einziges Loch im Zaun der Wohnanlage, die anscheinend sehr gut gepflegt wird. So nehmen wir wieder den Umweg über das Haupttor. Neben dem Chiliwung fließen 12 weitere Flüsse mitten durch Jakarta, bevor sie am Hafen in die Javasee münden. Bei tropischen Regenstürmen treten die Flüsse seit jeher über die Ufer und fluten ganze Stadtviertel. Doch seit in der Umgebung die meisten Wälder gerodet wurden, fallen die Hochwasser immer heftiger aus. Viele Einbuchtungen wurden bebaut, sodass sie kein Flutwasser mehr aufnehmen können. Stattdessen werden inzwischen viele Kampongs regelmäßig überflutet. Eine Stunde flussabwärts bin ich mit Andrea Fitrianto und Muhammad Kamil, von den Architekten ohne Grenzen verabredet. Im Kampong Dusem erklärt Fitrianto gleich zur Begrüßung, warum er die Traditionsviertel mag.
It's living space for people as well as animals.
Sie sind ein toller Lebensraum für Menschen und Tiere. Die Menschen lieben es, Vögel zu halten.
We always want to have it.
An den Flussufern wachsen Bananen, Mangos und Papayas.
Mangos and papaya.
Dusem ist allerdings wie viele andere Kampongs an keine Kläranlage angeschlossen. Deshalb landet das Abwasser von Millionen Menschen ungeklärt, zuerst in Flüssen, dann letztlich im Meer. Fitrianto räumt ein:
Indonesian, we admit that we don't do it well with the trashes.
Es stimmt schon, dass wir Indonesier mit Abwasser und Abfall nicht wirklich gut umgehen können. Der Ciliwung kommt aus Bogor, einer anderen großen Stadt. Manchmal sieht man hier sogar Plastiktüten mit Aufdrucken von dort. Also sind nicht nur die Bewohner der Kampongs verantwortlich für den vielen Müll, sondern alle Bürger, sogar die aus anderen Städten.
Wir wandern am Flussufer weiter Richtung Norden. Wir kommen im Kampong Bukit Duri an. Direkt am Ufer errichten Arbeiter eine neue Uferstraße mitsamt Bürgersteigen und Vorfahrtsschildern, obwohl Seitenstraßen fehlen und noch kein einziges Auto zu sehen ist. Herr Tanto, der an einem neuen Geländer lehnt, scheint gar nichts vermisst zu haben.
Was haben wir von einer so großen Straße? Die ist was für Autofahrer. Von uns fährt hier keiner, wir gehen alle zu Fuß. Das soll hier angeblich eine Inspektionsstraße werden, auf der die Behörden bei Überflutungen die Lage erkunden wollen. Aber das ist wohl nur eine Ausrede, um uns bald viele Autos vor die Nase zu setzen. Im Schatten der Bäume ist es deutlich kühler und angenehmer als auf der neuen Straße.
Momentan scheint in Bukit Duri die ganze Stadt auf einem Fleck vereint zu sein. Die neue Straße mitsamt ihren Schildern ist ein Vorbote der Neuzeit. Auf einem 100 Meter breiten Streifen stehen noch alte Kamponghütten. Und weiter hinten ragen bereits erste Hochhäuser. Tanto trägt eine Jeans, ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck Just Do It und eine coole Sonnenbrille. Der ältere Mann neben ihm mit Poloshirt und Baseballkappe heißt Papan Jum.
Wir sollen doch letztlich alle von hier verschwinden, den Uferstreifen freimachen. Prinzipiell habe ich ja nichts dagegen, aus meiner alten Hütte in ein neues Apartment zu ziehen. Aber unsere Großfamilie möchte zusammenbleiben. Wir wollen nicht verstreut über die ganze Riesenstadt wohnen. Wir haben hier auch zu unseren Nachbarn feste Kontakte, die wir behalten wollen.
Es ist Nachmittag geworden und noch heißer. Zu Fuß kommen wir nicht mehr in die Neustadt. Deshalb verlassen wir das Flussufer und gehen ein paar Minuten zur nächsten Stadtautobahn. Plötzlich rauschen Limousinen, Laster, SUVs und Motorrikschas auf 6 Fahrspuren an uns vorbei. Die schmalen Bürgersteige sind zugeparkt. Wir huschen von Lücke zu Lücke, steigen eine Fußgängerbrücke hoch, dann in der Fahrbahnmitte hinunter auf eine Insel im tobenden Verkehr. Eine Haltestelle für Transjakarta-Autobusse, die auf eigenen Fahrspuren durch Jakarta brettern und auch von Touristen gern benutzt werden. Der Bus ist überfüllt, aber wir freuen uns über die Klimaanlage. Nach einer halben Stunde steigen wir im Stadtteil Bandan aus. An der Sahari-Straße fallen große Hotels, eine Karaoke-Bar, ein Baumarkt und eine Tankstelle ins Auge. Kurz vor der Mündung fließt der Ciliwung auf 20 Metern Breite. In Timur waren es höchstens 8 Meter gewesen. Hier stehen am Ufer meterhohe Betonmauern und mehrere Brücken führen über den Fluss. So sieht das neue Jakarta aus. Fürchten dessen Bewohner noch die Flutwellen des Ciliwung? Fragen wir einen Mann mittleren Alters.
Die schlimmste Überschwemmung liegt lange zurück. 1996 reichte hier das Wasser bis zur Brust und der Strom wurde abgeschaltet. Damals passierte sowas noch alle 4-5 Jahre. Aber mit den Flutschutzmauern ist es viel besser geworden. Jetzt räumen wir nach einem Sturm nur 2-3 Stunden die Straßen, dann öffnet die Schule meiner Tochter wieder und das Leben geht weiter.
Mhm. Nach der langen Wanderung am Chiliwung fühlt sich Bandan fast an wie ein Stadtviertel zu Hause. Doch da biegt rechtzeitig eine Fahrradrikscha um die Ecke. Jakarta ist immer noch eine fremde Megacity. Wer sie erfahren will in ihrer ganzen Vielfalt, wandert am besten einfach am Chiliwung entlang.
Ein echtes Abenteuer mitten in der Stadt, das so in keinem Reiseführer zu finden ist. Einfach am Chiliwung entlang spazieren. Hier ist Musik aus Jakarta. Die Band Jirapa, das heißt Giraffe, wurde einst in New York von zwei indonesischen Studenten gegründet. Aber dann sind sie zurückgegangen in ihre Heimatstadt Jakarta und machen dort seit vielen Jahren überraschenden Indie-Pop. Bekerja heißt der Song, das bedeutet arbeiten.
Terasa muda sesa.
An zwei tropischen Flüssen waren wir heute schon unterwegs. Jetzt wird's Zeit, wieder nach Hause zurückzukommen. Dass Flüsse keine Kloaken sind und keine Abwasserkanäle, sondern unersetzlicher Lebensraum, das hat sich in Europa im Prinzip schon rumgesprochen. Sogar die Seine ist im Augenblick so sauber, dass möglicherweise Menschen drin schwimmen könnten. Was noch unterbewertet ist, das sind die Zuflüsse der Flüsse, die Bäche. Die haben auf den ersten Blick keine wirtschaftliche Bedeutung und deshalb wird da nicht so genau hingeschaut. Eine Aktion der ARD gemeinsam mit vielen Partnern von Greenpeace bis Bund Naturschutz möchte das ändern. Und dabei soll die Schwarmintelligenz all der Menschen genutzt werden, die deutschlandweit von dieser Aktion erfahren und mitmachen wollen. Wie das geht, das hören wir jetzt kurz bei Annette Mehrlein und Katharina Dietze. Die beiden gehören zu den Omas for Future. Das sind Omas oder auch Nicht-Omas im entsprechenden Alter, die sich für den Erhalt der Natur einsetzen. Für die Enkel und Urenkel und alle, die danach kommen. So ungefähr läuft das ab. Einfach an den Bach der Wahl gehen und Daten in einen Fragebogen eintragen.
Wir sind hier jetzt an der Wuhle.
Sag mal, was würdest du sagen, wie ist die durchschnittliche Breite?
Sagen wir 1,50.
1,50, ne? Ja.
Okay, ja. Also ich trage das hier jetzt mit ein für 1,50. 1 bis 2 Meter.
Wasserqualität, okay. Mit allen Sinnen.
Also.
Also die Farbe ist so, ja, relativ klar, würde ich sagen, ne?
Sehr sauber sieht die aus. Soll man den Bach riechen? Der riecht gut.
Herrlich, ganz frisch, ja. Toll.
Wie klingt ja. Ihr Bach? Natürlich das Plätschern. Nächste Frage. Welche Form hat Ihr Bach? Stark S-förmig geschwungen. Woraus besteht der Gewässergrund hauptsächlich? Oh Gott, das sind wir.
Ich würde schon sagen, Steine und auch Erde, ne?
Ja, romantisch ist das hier, ja.
Ja.
Also, ganz einfach. Handy mitnehmen, raus in die Natur und auf die ARD-Themenseite gehen.
Mitmachen können wirklich alle, die einen Bach in ihrer Nähe haben. Ein 100 Meter langer Abschnitt reicht aus, um mitzuhelfen. Der Fragebogen ist ziemlich ausgefeilt, denn die Sache soll ja wissenschaftlich verwendbare Informationen liefern. 2000 Bachabschnitte sind übrigens schon dokumentiert. Es können noch viel mehr werden. Wer mehr wissen und mitmachen möchte, unsere Flüsse heißt die Aktion, zu finden im Netz, einfach unsere Flüsse eingeben, dann gibt's alle Informationen. Mein persönlicher Fluss, das wäre als Münchnerin natürlich die Isar. Aber egal wo, ich finde das Baden in Flüssen eine super Sache. Die Amper, der Regen, der Lech, das ist jetzt eher die südliche Gegend, aber Flüsse gibt es überall. Die Isar jedenfalls ist mein Fluss und deswegen höre ich mir sehr gerne an, was Andreas Piel jetzt über die Geschichten am Oberlauf zu erzählen hat. Da, wo die Isar unverbaut ist und eigentlich noch richtig wild wäre, wenn ihr nicht schon seit 100 Jahren Wasser abgenommen würde für die Stromerzeugung im Walchensee-Kraftwerk. Aber davon merkt man erstmal nichts am Isarstrand.
Ohne Probleme kann ich an so einem Platz hocken, einfach hocken und zuhören. Einfach hocken und zuhören und irgendwann mache ich noch die Augen zu und dann fängt dieses Reizen an. Man reizt und verzeiht und das verzeiht Geschichten. Und jeder Platz verzeiht eine andere Geschichte. Gell? Es ist sowas von faszinierend. So traumhaft. Gell? Das verzeiht da schon ein bisschen was anderes wie da unten. Und so wie es da ist, ist das freundlich, nett. Und es kann aber, wenn so viel Wasser drauf ist, Hochwasser, kann das grimmig sein dann.
Günter Camelli hört gerne zu. Er hört dem Wind zu, wenn er mit seiner Familie in den Bergen zwischen Fall und Vorderriss unterwegs ist. Er hört beim Jagen vom Hochsitz aus dem Bergwald zu und er lauscht den Geschichten, die ihm sein Fluss, die Isar, hier erzählt. Seit mehr als 40 Jahren lebt der pensionierte Lehrer mit seiner Familie in Fall, weit hinter Bad Tölz und Lenggries.
Es ist gar nicht so einfach, dass die da dann wieder losreist. Gell?
Viele besuchen das obere Isartal, um die unberührte Natur zu genießen. Einst kamen die Menschen hierher, um unter harten Bedingungen als Holzknechte, Flößer oder auf der Alm zu arbeiten. Wer es sich leisten konnte, kam zum Jagen oder hat sich hier erholt. Hat die Gedanken mit dem Fluss ziehen und sich von Wäldern, Bergen und Wasser inspirieren lassen. Einige Schriftsteller, darunter Ludwig Thoma und Ludwig Ganghofer, haben den Geschichten der Isar, den freundlichen und den grimmigen, hier gelauscht und manche davon aufgeschrieben.
Sonnenschöne Tage beim Rauschen der Bergwälder. Dazu die gemütlichen Abende zwischen den lustigen Jagdgehilfen, bei Zither und alten Liedern, bei wunderlichen Geschichten. Der kurzlederne Genius Loki fasste mich fest beim blonden Schopf. Es formten sich die Anfänge zum Jäger von Fall,
schrieb der Heimatschriftsteller Ludwig Ganghofer in seiner Autobiografie Lebenslauf eines Optimisten. Mit dem Roman Der Jäger von Fall von 1883 hat er der Gegend ein Denkmal gesetzt.
Eine stille, kalte Dezembernacht lag über Lenggries. Die beschneiten Berge schnitten scharf in das tiefe Nachtblau des Himmels. Nur die Wellen der Isar sprachen mit ihrem eintönigen Rauschen ein Wort in die alles umfangende Stille.
Viele der Geschichten rund um Jäger und Wilderer haben mehr als nur einen wahren Kern, erzählt Günter Camelli.
Ja, bis etwa in die 30er Jahre vom letzten Jahrhundert war ja da eine Riesenfeindschaft zwischen Jäger und der Bevölkerung. Die einen waren der Überzeugung, sie müssen dem Herrn treu dienen. Und die anderen haben gesagt, das Wald ist frei und gehören soll ich. Und ich kenne also noch Leute, wo der Onkel erschossen worden ist. Und das ist also auf der einen wie auf der anderen Seite ist da ganz schön weit hergegangen.
Harte Burschen waren es, die Jäger, Flößer, Holzknechte, Köhler, die in dieser abgelegenen Gegend lebten und arbeiteten. Die meisten ihrer Geschichten sind vergessen. Manche leben in Romanen fort. An wenige erinnert ein Marterl oder ein Gemälde, wie im Gasthof Post in Vorderriss. 1869 hatten die Jäger in Vorderriss erfahren, dass in der Nacht Wilderer mit ihrer Beute auf einem Floß vorbeifahren würden. Sie legten sich am Ufer auf die Lauer. Die Wildererschlacht.
Eine üble Sache. Die haben den nicht abpasst und haben sie halt aufgeschossen. Der steht zwar drin in dem Ding, dass die angegriffen haben, aber die haben gar nicht halten können mit dem Floß. Ist gar nicht gegangen. Und hinten nicht mehr, weil haben wir gewusst, wo es ihnen blieb. Dann sind die weiter und haben das Feuer gekriegt.
Wenn man ganz ruhig ist, vor allem eben am Oberlauf und die Stille dann, wenn man sich hinsetzt, das ist fast so eine sphärische Musik, wie wenn der Wind die Sandkörner so trägt. So macht das Wasser auch so eine Musik. Und das ist toll. Also da kann ich mir vorstellen, wie auch so Sagen und Geschichten und Märchen entstanden sind.
Carmen Rohrbach ist Biologin und Reiseschriftstellerin. In ihrem Buch Am grünen Fluss hat sie die Wilderer Geschichte beschrieben.
Die Isar. Es heißt, dass es eben zurückgeht bis auf die Kelten. Dieser Klang Isar, Isara war sicherlich ein Wort, was so ähnlich geklungen hat und ist dann bis in unsere heutige Zeit überliefert und dann zur Isar geworden.
Was so viel wie fließendes Wasser bedeutet haben könnte. Rohrbach war immer wieder an der Isar unterwegs. 4-mal ist sie die 300 Kilometer von der Quelle zur Mündung gegangen.
Ich habe mich halt einfach verliebt in sie.
Viele Geschichten hat ihr die Isar erzählt. Und sie hat auf ihrem Weg mit der Isar viel Geschichte erlebt.
Denkt man gar nicht, was sich mit unserer Isar alles verbindet. So viel aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart. Und mal sehen, was aus ihr wird. Im Moment wird ja die Isar sehr geliebt, manchmal zu geliebt von uns Menschen.
Denn an einem sonnigen Wochenende übertönt der Verkehr hier schon mal das Ratschen des Flusses, weiß Günter Camelli zu berichten.
Einer oder zwei oder fünf oder zehn sind überhaupt kein Problem. Aber wenn es so wie das letzten Sommer waren, wenn es dann in voll 1000 sind, die wo da das Dorf zu parken und so, dann muss man sich was überlegen. Gell?
Es ist halt einfach schön hier in der Gegend. Und das schätzen viele. Wie eine Lösung aussehen könnte, weiß bisher noch niemand. Zu viele Betroffene und Behörden müssten gemeinsam an einem Strang ziehen. Bis dahin wünscht sich Camelli von den Gästen hier im Urstromtal der Isar vor allem eines: Rücksicht.
Die überwiegende Zahl der Leute ist vernünftig und freundlich und bemüht sich, also gar kein Thema.
Was man dann aber an der Isar machen darf, darüber gehen die Meinungen auseinander. Dürfen Eventagenturen Rafting-Touren in der sensiblen Landschaft anbieten? Dürfen die Anlieger mit ihren Familien auf dem Fluss Boot fahren? Dürfen Fischer den Fluss nutzen? Wo darf im Sommer gebadet werden? Und wie gehen Naturschutz und Naturerleben zusammen? Einige Jahre lang war es hier still. Das Wasser wurde komplett zur Stromerzeugung in den Walchensee umgeleitet. Erst seit 1990 muss ein kleiner Teil der Wassermenge im Fluss verbleiben. Und auch der Rissbach, der in Vorderriss in die Isar mündet, ist deshalb über weite Strecken des Jahres immer noch komplett trocken.
Wasser ist Energie und Energie ist teuer und damit kann man viel Geld verdienen. Gell? Ja, aber wenn du denkst, dass also das, was da jetzt läuft, dass das eigentlich viermal so viel sein müsste.
Viele setzen sich dafür ein, dass in dieser wilden Flusslandschaft nicht nur nach Gewittern und zur Schneeschmelze Wasser im Rissbach und der Isar fließt. Allen voran der Verein Rettet die Isar jetzt.
Es ist selber noch nicht so ganz viel, aber ein wenig was oder so viel wie drin ist, ist allemal viel, viel besser wie nichts.
Erzählt die Isar Geschichten aus der Vergangenheit, als hier im Tal statt SUVs Postkutschen unterwegs waren? Statt Raftingbooten Flöße? Statt Mountainbiker Jäger?
Meine ersten Erinnerungen knüpfen sich an das einsame Forsthaus, an den geheimnisreichen Wald, der dicht daneben lag, an die kleine Kapelle, deren Decke ein blauer, mit vergoldeten Sternen übersäter Himmel war.
Erinnerte sich Ludwig Thoma. Sein Vater, Max Thoma, war königlich-bayerischer Oberförster in Vorderriss und der Schriftsteller verbrachte seine ersten 6 Lebensjahre in der Abgeschiedenheit des Isartals. Doch diese Stille rund um das abgelegene Forsthaus wurde nicht nur bei Schießereien mit Wilderern durchbrochen. Großes Theater mitten in der Einsamkeit. Die Besuche des Märchenkönigs Ludwig II., der, ganz in der Tradition der Wittelsbacher, diesen Fleck Erde besonders schätzte.
In uns Kindern erregte die Ankunft des Königs stets die Hoffnung auf besondere Freude. Denn der freundliche Küchenmeister versäumte es nie, uns Zuckerbäckereien und Gefrorenes zu schenken. Und das waren so seltene Dinge, dass sie uns lange als die Sinnbilder der königlichen Macht und Herrlichkeit galten.
Wir schauen ja jetzt runter zur Vorderriss, wo König Ludwig sein Königshäuschen hatte. Das war für ihn auch so der zentrale Ort, wo er seine Pferde wechseln konnte, wo er größere Stallungen hatte. Und von der Station aus konnte er mindestens 3 seiner Lieblingshütten besuchen.
Sandra Freudenberg teilt die Begeisterung des Königs für das Isartal. Sie ist Journalistin und Autorin zahlreicher Bergbücher. Auf ihren Wanderungen in der Gegend, bei den Begegnungen mit Förstern, Almbauern und Sennern, hat sie viele Geschichten rund um Ludwig II. Gehört.
Dann habe ich mal so langsam angefangen, diese Geschichten zu sammeln und aufzuschreiben. Und dann habe ich auch wirklich angefangen, im Archiv zu recherchieren, war im Geheimhausarchiv der Wittelsbacher. Ich habe gelernt, die Handschriften von König Ludwig zu lesen und ja, so ist es gekommen.
Im Buch »In den Bergen wohnt die Freiheit« stellt Freudenberg mit dem Fotografen Stefan Rosenbohm diese Geschichten vor, zusammen mit Touren zu den Lieblingsorten des Kini.
Er hat es auch so geäußert, dass ihm seine kleinste Hütte, die Adlacher Hochkopfhütte, mehr bedeutet als all seine Schlösser zusammen.
Das ist natürlich auch ein ganzes schieres Platz da oben, wo der hinbaut. Okay. Nein, aber wenn man selber König war, darf man es auch. Also sind wir nicht so.
So gerne der hohe Besuch in den Bergen war, ganz wollte er auf die Bequemlichkeit nicht verzichten. Sandra Freudenberg weiß um die Vorlieben Ludwig II.
Er hat zum Beispiel hier auf dem Gramersberg grundsätzlich mal seine Badewanne mit rauftragen lassen. Er hat 6 bis 8 Gänge gespeist. Dazu gehörte auch Sorbet, Mokka, Rheinwein. Gewandert ist er auch, aber vielleicht würde man das eher als Spazieren bezeichnen.
Es war nicht die Hüttenromantik, die Ludwig hier gesucht hat. Die großartige Landschaft war für ihn entscheidend.
Also Landschaft war für ihn Kulisse. Bühnenraum, Inszenierung. Und der war wirklich fasziniert von großen Landschaftsbildern, wie beispielsweise im Karwendel. Oder das Karwendelgebirge an sich hat ihn unheimlich fasziniert.
Manchmal scheint es, als wäre Ludwig einem Teil der Tagesgäste, die heute in der Region unterwegs sind, gar nicht so unähnlich gewesen. Nicht alle suchen hier Ruhe, Einfachheit, die Natur als Rückzugsort. Viele kommen, um manchmal nur vom Auto aus diese Landschaft zu bewundern. Kulisse, Bühnenraum, Inszenierung. Und die Isar? Sie fließt als ein Stück dieser Kulisse weiter, erzählt ihre Geschichten und denkt sich wohl ihren Teil. Wer ihr zuhören will, den lädt sie an ihr Ufer ein. Wer weiß, vielleicht schmunzelt sie über uns alle. Über Könige, SUVs, Bunthosen und auch über die nagelneuen Outdoor-Klamotten, die hier zum ersten Mal ausgeführt werden.
Du musst dich hier hocken können und musst Zeit kommen lassen. Der Hermann Hesse in seinem Siddhartha, der hat also gesagt, die Vollkommenheit in deinem Wesen hast du dann erreicht, wenn du den Fluss lachen hörst. Da brauchst du nichts mehr dazu sagen dann, gell?
Der Bach, der Fluss, der Weiher oder der See, wo man als Kind gespielt hat, das ist schon immer ein besonderes Stück Heimatgefühl. Für diesen Sommer also bitte mitnehmen, baden in der Natur, egal welches Gewässer, das ist unbezahlbar und muss auch gar nicht bezahlt werden. Anfahrt gerne mit dem Radl. Wem das alles zu nah ist, der Badesee zu bekannt und der Bach zu langweilig, mit dem Radioreisen-Podcast gibt es jede Woche Neues zu entdecken. Die Ferne ganz nah, direkt im Ohr. Zu finden sind wir in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon ist jetzt jederzeit bereit für den Sprung in die Isar, Bärbel Wossack.
Immer nur Meinungen. Haben Sie auch mal Lust auf ein paar Fakten? Dann sind Sie bei IQ, Wissenschaft und Forschung genau richtig. In IQ erfahren Sie vom aktuellen Stand der Forschung zu Themen, die uns alle angehen. Gibt es außer uns noch Leben im Weltall? Was bringen Wirtschaftssanktionen? Was verrät meine Stimme über mich? Und welche Energieprobleme löst überhaupt die Wärmepumpe? Bei uns kommen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort, erzählen, woran sie sich die Zähne ausbeißen, worüber sie sich auch mal streiten und welche Hoffnungen sie haben. Das alles und noch viel mehr gibt es in IQ, Wissenschaft und Forschung, zu finden in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.